Von der Erde ins All.
T-minus 15 seconds.
Ein Podcast von Daniel Finger.
10, 9.
In Zusammenarbeit mit dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt.
Willkommen auf der Erde.
Folge 63. Oder? Mars, Teil 2. Die Zukunft des Radios liegt in seiner Vergangenheit, hat mal ein kluger Mann gesagt. Helmut Lehnert war das. Und das ist ein viel schönerer Satz, als dass wir ihn hier links liegen lassen könnten. Damit gemeint ist nicht, früher war alles besser, obwohl naive Geister den Satz so deuten könnten. Damit ist gemeint, früher wurde sehr viel richtig gemacht und wir müssen nicht immer alles neu erfinden. Fortschritt ist selten eine Wendung um 180 Grad. Und darum könnten wir über diese Folge unseres Podcasts auch sagen, die Zukunft der Marserkundung liegt in ihrer Vergangenheit.
Viking was the first spacecraft to reach the surface of Mars.
We have ignition and liftoff of a Delta II rocket carrying NASA on an odyssey back to Mars.
Das NASA-Fahrzeug Curiosity hat ein Panoramabild und ein Selfie vom Mars geschickt.
Liftoff of the Atlas V with Maven. Looking for clues about the evolution of Mars.
Diese Mission ist historisch. Perseverance ist der Name des NASA-Rovers, der gestern Abend auf dem roten Planeten landete.
Der Mars-Rover Perseverance hat einen Mini-Helikopter auf der Mars-Oberfläche abgesetzt.
Eigentlich war ja sein Einsatz nur auf 30 Tage angelegt, doch am Ende hielt er fast 3 Jahre durch. Alle Erwartungen übertroffen.
Über einige der wichtigsten bisherigen Mars-Missionen habe ich mich mit DLR-Missionsleiter Volker Schmid unterhalten.
In den 70ern starteten beide Viking-Sonden. Die waren erstmalig mit breiteren wissenschaftlichen Möglichkeiten ausgestattet, unter anderem eben der Suche nach Lebensspuren, die leider nicht eindeutig beantwortet werden konnte. Und darauf bauten dann später 90er, 2000er Jahre solche Missionen wie Pathfinder, Spirit, Opportunity auf, Rover, die erstmals Gelände erkunden konnten, zwar klein, aber durchaus robust, und die haben auch sehr, sehr viel Einblick gebracht. Auf diesen Rovern bauten dann größere Fahrzeuge wie Curiosity und Perseverance auf, die in jüngster Zeit eben zum Mars geflogen sind und dort eben ja so in der Größe eines VWs, VW Golfs oder Mittelklassewagen, etwa eine Tonne Masse insgesamt, dann doch sehr, sehr große und starke Möglichkeiten auf dem Planeten haben, in puncto Aktionsradius, wissenschaftliche Möglichkeiten, Probenentnahme, Untersuchungen vor Ort mit Spektrometern. Und da wird sicherlich noch einiges zu erwarten sein.
Und warum die vergangenen Missionen aus heutiger Sicht so wichtig waren, erklärt uns Daniela Tirsch, Planetengeologin am DLR-Institut für Planetenforschung in Berlin.
Die älteren Mars-Missionen vor 2020, die haben uns, wenn auch nur in groben, im Sinne von räumlicher Auflösung zum Beispiel, einen Blick von den Gegebenheiten auf dem Mars vermittelt. Aber die haben quasi ein Fundament gelegt, bei dem wir dann wussten, was wir genau machen müssen. Also zu benennen ist der MOLAR, also Mars Orbiter Laser Altimeter Topographie Datensatz. Das erste Mal eine globale topografische Karte mit allen Höhen und Tiefen mit einer relativ guten Genauigkeit vom Mars und all den anderen globalen Datensätzen, die wir hatten, von Gravitation, Mineralogie und so weiter. Und erst im Jahr 2021 ging es dann los, auch mit amerikanischen Missionen, wo das Ganze dann ein bisschen hochauflösender war, und einen großen Schritt vorwärts gebracht haben uns eigentlich mit 2 Missionen, die ich hier benennen möchte. Das eine ist eine amerikanische, die heißt Mars Reconnaissance Orbiter. Da war erstmals eine sehr hochauflösende Kamera dabei mit 25 Zentimetern pro Bildpunkt und ein sehr hochauflösender Spektrometer, der also über die Mineralogie Aufschluss gibt, mit nur 18 Meter pro Bildpunkt. Das ist wirklich sehr viel auf dem Mars. Und das war ein Riesenschritt nach vorn. Und dann müssen wir natürlich unbedingt die europäische Mars-Mission Mars Express hervorheben, an der wir natürlich auch fundamental beteiligt sind, weil wir diese Stereokamera auf diesem Satelliten betreiben.
HRSC heißt die Kamera übrigens. Das steht schlicht für High Resolution Stereo Camera.
Sie ist 2003 mit Mars Express beim Mars angekommen und liefert seither atemberaubend Stereoaufnahmen, also dreidimensional. Dort hat man sehr viel gelernt, sehr viele Oberflächendetails studieren können, also Planetologie vom Feinsten.
Aber warum sind denn die vergangenen Mars-Missionen gescheitert? wenn sie gescheitert sind.
Die Gründe fürs Scheitern sind total vielfältig. Also ganz früher, die älteren Missionen, da ist es schon vorgekommen, dass sie quasi die Berechnung der Trajektorie nicht ganz korrekt war. Die sind am Mars vorbeigeflogen oder da nie angekommen. Andere sind schon beim Start explodiert. Gab es auch schon mal der erste Versuch von dieser Mars-Express-Mission der europäischen, war eigentlich Mars 96. Der ist zum Beispiel eine Stunde nach dem Start explodiert. Dann gibt es Fehlschläge, weil zum Beispiel ein Lander oder Rover oder ein Lander auf dem Mars aufgeschlagen ist oder er ist auf dem Mars gelandet, hat aber kein Signal zur Erde senden können, weil der Kontakt abgebrochen ist. Also das hat man halt Stück für Stück im Laufe der Jahrzehnte verbessern können, sodass heute die Trefferquote viel höher ist als damals.
Auch bei den Landemissionen gab es einiges an Versuch und Irrtum.
Die erste Landemission, also das waren tatsächlich die Russen. Mars 2, Mars 3 im Jahr 1971. Lander crashed, Lander failed. Mars 5, 6, Lander failed. Die erste wirklich gelungene Landemission ist eine amerikanische, Viking 1 und Viking 2 sind zwei Länder, deren Landestellen wir heute noch regelmäßig monitoren. Das war 1975 und dann kam 96 Pathfinder, ist auch sehr erfolgreich gewesen. Pathfinder hat das erste Mal einen kleinen Rover dabei. Also das ist nicht nur so ein starrer Lander da vor Ort ist, sondern auch ein kleines Fahrzeug, was sich wegbewegen kann.
Gut, dass wir das mit dem Landen inzwischen können, denn
einer der Hauptgründe, dort direkt vor Ort zu gehen, ist natürlich die räumliche Auflösung der Daten, die man da haben kann. Wenn man mit einer Kamera direkt vor Ort ein Bild macht, dann kann man quasi Mikroskopbilder machen. Es gibt auch eine Kamera, die heißt Handlens, also wie so eine Geologenlupe. Da kann man ja direkt ran und kann halt die exakte Zusammensetzung der Oberflächenmaterialien bestimmen, indem man auch vor Ort Proben nimmt und die direkt in so einem kleinen Labor und Rover analysiert. Jedes Foto, was man von der Marsoberfläche macht, sagt einem viel mehr als das, was man vom Orbit aus sehen kann. Und gerade wenn es um Wasser geht, das belegen wir meistens durch die Mineralogie. Wenn wir ein Flussdelta sehen, dann kann das ja auch eine andere Flüssigkeit gewesen sein. Aber wenn wir da Mineralien finden, die nur durch Wasser, durch flüssiges Wasser entstehen, durch die Verwitterung mit flüssigem Wasser, dann müssen wir die halt ganz haargenau bestimmen und zwar mit einer sehr, sehr hohen Auflösung. Und das geht natürlich vor Ort am allerbesten. Weil so ein Orbiter-Spektrometer, der hat ja jetzt heutzutage bestenfalls noch 18 Meter pro Bildpunkt. Da hat man dann natürlich immer so eine Mischpixel. Und das ist schon sehr genau, aber das geht natürlich auch genauer vor Ort und das ist halt notwendig.
Besonders erfolgreich waren die Mars Exploration Rover Missionen.
Spirit and Opportunity waren zwei Schwester-Rover, die sind 2003 gelandet und die haben ihre Lebensdauer, die angedacht war, weit übertroffen. Die sind über 10 Jahre da auf dem Mars aktiv gewesen und haben sehr erfolgreich da an zwei bestimmten Stellen die Vorarbeit geleistet für das, was wir dann später machen, nämlich wo war das Wasser und dann fahren wir dahin, wo das Wasser war und damit ging es dann mit Curiosity weiter. Das ist dann der erste rezente Mars Rover, würde ich sagen, 2011, ist immer noch aktiv. Danach hatten wir einen sehr erfolgreichen Lander, der ist in den polaren Regionen gelandet, Phoenix 2007. Danach kam InSight, das ist ein geophysikalisches Labor, 2018, der ist nicht mehr aktiv. Dann sind auch ja die Chinesen mittlerweile auf dem Mars gelandet mit dem Rover Zhurong. Die sind auch noch da. Die machen aber eher so eine Grundlagenforschung. Die wollen erst mal schauen, wie das mit der Technologie alles so funktioniert. Und das Highlight jetzt heutzutage ist Perseverance, der ist 2020 in Jezero Krater gelandet, in so einem alten See und nimmt dort schon Proben, die irgendwann zur Erde gebracht werden sollen.
Und natürlich auch besonders wichtig, die europäische Mission Mars Express.
Mars Express, die europäische Mission, hat uns erstmals ermöglicht, genau zu sagen, wann war wo, wie viel Wasser auf dem Mars. Also wir konnten halt das lokalisieren, wir konnten es quantifizieren, wir konnten die Zusammensetzung zum Beispiel des Eises bestimmen, dass es also Wasser, Eis und CO2 als in der Mischung ist, zum Beispiel in den Polkappen. Wir konnten das Ganze alles bemessen, weil wir eben diese Stereokameradaten hatten, aus denen wir digitale Geländemodelle in einer ausreichend großen räumlichen Auflösung machen konnten.
Was man schon ahnt, von der Idee einer Mars-Mission, bis sie dann startet, dauert es Jahre. Viele Jahre.
Wunsch und Realität liegen da tatsächlich auseinander. Ich kann es mal an dem einen konkreten Beispiel sagen, das wir jetzt gerade haben. Die ESA hat gerade eine Ausschreibung gemacht, dass man neue Missionsideen einreichen kann und da steht drin, Start 2032 bis 35.
Was? Das kann ich ja gar nicht glauben. So lang? Was sagen denn da die Experten?
In allen Telekom haben alle mit dem Kopf geschüttelt und haben gesagt, niemals, so schnell geht es nicht. Also mindestens 10 bis 15 Jahre, es kommt drauf an, wie komplex das ist.
Aha, ach so.
Es gibt aber auch Extrembeispiele, wie zum Beispiel unsere schöne europäische Landemission ExoMars, die auch nach Leben auf dem Mars suchen soll. Die wurde schon etliche Male verschoben, aus den unterschiedlichsten Gründen. Also die hatten wir 2009 schon in der Mache und die ist halt leider immer noch nicht gestartet. Wird halt jetzt 2028 hoffentlich starten und dann erst 2030 ankommen. Also das sind es ja dann auch schon mehrere Zehnerjahre, die sich das hinzieht.
Wenn eine Mission aber so lange in Planung ist, dann kann man doch sicher bis zur letzten Sekunde wenigstens an der Technik und der wissenschaftlichen Ausrüstung arbeiten, oder?
Wenn das einmal beschlossene Sache ist, dann gibt's ein Set von Instrumenten, was da drauf soll und das bleibt eigentlich auch so. Also da im Nachhinein noch was zu verändern, ist super schwierig. Wir hatten es jetzt bei dieser ExoMars Rover Kamera, hatten wir auch überlegt, weil wir jetzt noch 10 Jahre haben, dann könnten wir das und das verbessern. Das mag die ESA nicht. Wenn das einmal beschlossen ist, dann sollte das eigentlich auch so bleiben. Das hat auch Sicherheitsgründe. Das Zeug ist alles gebaut, es wird jetzt nur noch eingelagert. Da werden nur noch minimale Veränderungen vorgenommen, vielleicht ein bisschen was an der Software oder so und ein paar Verbesserungen, aber nichts Grundlegendes. Solche neuen Wünsche fließen dann eher in zukünftige Missionen mit ein.
Wir haben jetzt über einige gescheiterte Missionen gesprochen, aber es gibt auch positive Überraschungen auf Missionen. Zum Beispiel bei der Zusammenarbeit des Mars Rovers Perseverance mit dem Helikopter Ingenuity. Spitzname übrigens Ginny.
Die aktuellen Pläne der Probennahme und dem Transport zur Erde, die hatten zum Beispiel gar nicht eingeplant, dass die Proben auch mit so einem kleinen Helikopter eingesammelt werden könnten. Nun hat Perseverance aber so eine kleine Drohne Ingenuity dabei gehabt und die war so erfolgreich und die hat so tolle Arbeit geleistet, nicht nur, dass sie tatsächlich in der dünnen Marsatmosphäre fliegen konnte, sondern dass sie halt auch sehr lange durchgehalten hat. Da hat man sich jetzt überlegt, Ingenuity 2 zu konstruieren, die vielleicht dazu in der Lage ist, kleine Gewichte zu nehmen und diese Proben von teilweise schwer zugänglicheren Stellen einzusammeln und zurückzubringen. Das ist jetzt gerade im Gespräch und da gibt es bestimmt auch schon die ersten Studien zu.
Und diese kommenden Missionen sind in den Augen von Volker Schmidt von besonderer Bedeutung.
Aus DLR-Sicht ist geplant, dass 2026/27 eine Sonde zu den Marsmonden Phobos und Deimos fliegt, dort landet und auch Proben nimmt und zurückbringt. Und hier ist DLR mit JAXA und CNES in der Kooperation.
JAXA ist übrigens die Japan Aerospace Exploration Agency, also die japanische Raumfahrtagentur. Und CNES ist der Name der französischen Raumfahrtagentur, Centre National d'Études Spatiales.
Und das wird bestimmt eine hochspannende Mission, um erstmalig eben Material von Marsmonden zurückzubekommen. Auch hier wird man ingenieurtechnisch sehr, sehr viel lernen.
Außerdem das Wetter.
Was gerade im Kommen ist, ist eine Wettervorhersage auf dem Mars. Also man fängt jetzt an, nicht nur die Oberfläche des Mars genau zu betrachten, auch mit einer besseren Auflösung, sondern auch die Atmosphäre. Und zwar nicht nur das ganze Atmosphärenkomplex zu verstehen, sondern auch jetzt das zu monitoren, so dass man da halt eine zeitlich hohe Auflösung hat und vielleicht irgendwann später tatsächlich dann Wettervorhersagen für Landestellen machen kann. Also das ist jetzt schon weit gegriffen, aber da fängt man jetzt an, mehr in solche Richtung zu gehen. Atmospheric Monitoring.
Und?
Die Mars Sample Return Mission.
Wenn es dann dazu kommt, so ums Jahr 2030.
Wir hoffen alle, dass es tatsächlich noch dazu kommen mag und die Vorbereitungen dazu laufen. Momentan natürlich.
Dort will man ja erstmals in etwas größerem Maßstab, also was heißt größerem Kilo oder so, Marsmaterial zurückbringen und dann auf der Erde untersuchen. Und das ist eine technische Herausforderung. Wenn die gelingt, hat man da auch wieder sehr, sehr viel gelernt.
Und wenn wir schon bei viel Lernen sind. ExoMars, das Exo steht für Exobiologie, ist das aktuelle Raumsondenprojekt der ESA und wir sind im Prinzip, anders als geplant, immer noch zwischen den Missionen. Ursprünglich war ExoMars als Kooperation mit der russischen Raumfahrtagentur Roskosmos gestartet. Über die Belastung der Zusammenarbeit mit Russland in der Raumfahrt haben wir ja an anderer Stelle schon gesprochen. Der nächste große Meilenstein, der Flug des Landers Rosalind Franklin, ist aktuell für 2028 oder später geplant. Der Hauptgrund für diese Mission?
Proben aus größerer Tiefe zu nehmen, als es jemals jemand gemacht hat, also aus bis zu 2 Metern Tiefe, was hoffentlich klappt, und die hochgenau zu analysieren und da dann festzustellen, ob es tatsächlich, und da reden wir ja wirklich von ausgestorbenem Leben, ob es tatsächlich vor rund 3,7 bis 3,4 Milliarden Jahren vielleicht mal Einzeller auf dem Mars gegeben hat, eben dort an dieser Stelle, an der wir landen. Und ein anderer Grund ist noch, diesen geologischen Kontext von dieser Landestelle noch ein bisschen feiner zu beschreiben. Wir reden ja davon, dass wir da eventuell mal entweder am Rande eines Ozeans stehen werden, eines ehemaligen Ozeans, oder ob es vielleicht doch nur ein See war und das Ganze ein bisschen genauer zu untersuchen. Dann gibt es noch so ein paar andere Ziele, Windbedingungen vor Ort zu analysieren, auch zu schauen, ob es große Unterschiede zwischen heute und damals gab. Man kann so ein bisschen das frühere Klima oder zum Beispiel die frühere Windrichtung aus der Beschaffenheit der Gesteine oder der Veränderung der Winderosion an den Gesteinen ablesen.
Und das ist das Besondere. Besondere an Rosalind Franklin.
Wir haben einen Rover, der all seine Instrumente, die er zur Analyse der Bodenproben braucht, mit dabei hat. Also wir können alle Analysen vor Ort machen. Wir haben eine Ultra Clean Zone. Und da haben wir ein Gerät, was ganz fein darauf ausgelegt ist, biologische Moleküle zum Beispiel zu charakterisieren. Und wir landen an der Grenze eines ehemaligen Sees oder vielleicht sogar eines nördlichen Ozeans. Da ist ein Flussdelta in der Nähe. Wir haben da Minerale gefunden, die uns ganz genau sagen, aha, da war mal Wasser, sonst würden die Minerale nicht existieren. Hydratisierte Minerale. Und weil das Tonminerale sind, wissen wir auch, dass die Umweltbedingungen da lebensfreundlich waren. Und dort fahren wir mit dem kleinen Rover hin und haben einen Bohrer, der ist eigentlich nur 20 cm lang und der hat aber ganz viele Extensions, die wir immer wieder draufschrauben, je tiefer wir in den Boden bohren. Diesmal drehen wir ihn wirklich rein und diesmal hoffentlich klappt das auch, weil man hat ja schon öfter mal versucht, im planetaren Körper zu hämmern. Dieses Mal wird es, glaube ich, bin sehr zuversichtlich. Also dann drehen wir den nochmal tiefer, haben noch einen kleinen Spektrometer vorne an der Bohrspitze und gucken uns dann die genaue Zusammensetzung des Bohrlochs von innen an und dann nehmen wir da so eine kleine Probe raus, 2,5-3 cm, holen die nach oben, zerknirschen die, machen die klein und packen die in unsere Analyse schon und dann stürzen sich da 5 verschiedene Geräte drauf und schauen, was da alles drin ist.
Und wie sorgt man jetzt dafür, dass der Rover genau dort landet, wo er hin soll?
Der Anstieg zum Gelände, der ist schon eine ganze Ecke weit weg und wir haben eine relativ große Landeellipse. Das sind, ich glaube, 3 Kilometer in der Länge und 1 Kilometer in der Breite. Tatsächlich ist unsere Landeellipse immer größer als die der Amerikaner, weil wir nicht diese Präzisionslandung mit diesem Sky Crane können, was die mit Perseverance und dem Curiosity Rover gemacht haben, wo sie an so einem Kran den Rover abgesetzt haben, wunderbar präzise auf der Oberfläche. Wir landen immer noch mit Fallschirm und dann hat man halt so eine große Landeregion, aber die haben wir natürlich sehr präzise ausgewählt. Die ist absolut flach und sicher. Und das musst du dir vorstellen wie so einfach einen flachen Seeboden. Da ist nicht viel. Da sind nicht mal Krater. Also das ein Krater in der Nähe, da haben wir schon überlegt, über die Landeellipse ein bisschen verschieben. Aber ansonsten passiert uns da nicht viel. Und nur wenn wir die Mission wirklich lange immer wieder verlängern können, als die nominell sind es, glaube ich, nur 3 Monate, dann fängt die Staubsturmsaison an. Und dann werden wir erst mal sehen, ob wir die überleben können mit unseren Solarpanelen, die vielleicht danach voller Staub sind und nicht mehr funktionieren. Wenn das danach wieder alles funktioniert und wir verlängert werden von der ESA, dann brauchen wir bestimmt ein Jahr, bis wir an dieses Delta gefahren sind. Wir fahren ja langsam.
Außer dieser, die ja nun wirklich aufregend klingt, sind momentan aber keine weiteren Ländermissionen geplant, denn...
Weil man eine neue Atmosphärenmission starten möchte. In einem höheren Orbit sollen Instrumente zur Atmosphärenüberwachung dorthin geschickt werden und parallel dazu eine Mission, die noch hochauflösender die Oberfläche untersucht, um perspektivisch neue Landestellen zu identifizieren. Und danach geht es dann weiter mit einem neuen Schwung neuer Landemissionen, aber die sind jetzt noch nicht in der Planung.
Ihr seht, es gibt viele spannende Missionen, die wir in Zukunft begleiten werden. Und das waren noch nicht einmal die bemannten. Vielen Dank fürs Zuhören. Und bis bald. Alle 14 Tage erscheint eine neue Episode dieser Reihe. Von der Erde ins All ist ein Podcast von Daniel Finger. In Zusammenarbeit mit dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Die Musik stammt von Klaas Oehler. Schnitt und Bearbeitung von Daniel Finger und David Grassinger.